Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Hallo Freunde und alle, die uns vermisst haben. Hier ist eine neue Folge von Dein Homegirls. Wir sind zurück mit einem hochkarätigen Gast und ich habe mich immer gefragt, müssen wir eigentlich am Anfang so ein bisschen mehr Spannung aufbauen oder brauchen wir dieses ihr Clickbaiting nicht?
Nee, wir können ja gar keine Spannung aufbauen, weil die Leute ja im Titel schon sehen, wer unser Gast ist.
Oh shit.
Scheiße.
Oh shit.
Herzlich willkommen,
hallo.
Fett Toni.
Hey.
Wie geht's?
Gut. Hey. Mir geht's gut.
Ja?
Ja, ich bin in der Promophase.
Es ist tatsächlich so. Man muss ja sagen, wir sind jetzt so ein bisschen, also wir sind so ein bisschen da, um die Leute auch auf dein bald erscheinendes Album Andorra so dieses so ein bisschen schmackhaft zu machen.
Ja.
Weil wenn diese Sendung läuft, ist es immer noch ein paar Wochen hin, bis es rauskommt.
Ja.
Und in dem Moment, wo wir gerade aufnehmen, ist es noch ein bisschen hin, bis die Sendung läuft.
Ich habe jetzt gerade überlegt, oh, wir haben da vorher nicht drüber geredet. Jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umzugehen habe. Beim Radio ist ja oft so, dass man so tun muss, als wäre es live. Und jetzt muss ich nicht so tun, wir so, als wäre es näher dran, als es ist. Ja, aber ich war gerade voll überfordert im Kopf schon. Gar nicht darüber geht. Das hast du direkt angesprochen, finde ich gut.
Das sieht auch ein bisschen müde aus, muss ich sagen.
Jetzt schon vor allem. Das ist die Promophase gerade erst angefangen.
Sind wir dein erster Promotermin?
Nee, ich habe gerade schon mich mit der Juice getroffen. Und ich war letzte Woche schon mal hier. Also da drüben beim Live-Radio gegenüber.
Ja.
Hier drüben. Ich zeige noch länger hin, okay?
Ja.
Und hast du Bock oder ist es Promo-Phase eher immer so?
Ich finde das voll geil. Ich kann auch Rapper nie verstehen oder Künstler, die so sagen, dass die das alles so nervt. Weil ich mir so denke, hä, ihr seid doch narzisstische Künstler und gerade Rapper, ihr redet doch die ganze Zeit, also ihr habt Rap gewählt als Ausdrucksform. Manchmal kommt mir so vor, als würden Leute so kokettieren damit, so, ah ja, ich hasse das voll, so Interviews. Dabei ist es das Geilste.
Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich bin manchmal genervt von Interviews.
Ich glaube, also ihr seid jetzt so mein drittes, mein zweites richtiges nach der Juice. Ich glaube so, wenn ich dann so 5 am Tag gebe für einen Monat lang, ist es auf jeden Fall ganz schlimm, weil man ja auch immer die gleichen Sachen
redet. Genau, das ist das Ding,
genau. Ich bin ja noch ganz am Anfang jetzt mit dem neuen Album. Das macht natürlich dann eher Spaß.
Wir könnten
endlich
vielleicht
den Leuten das auch ein bisschen so, ne?
Wir könnten vielleicht so ein Bingo erstellen von Fragen, die du denkst, die kommen werden. Und jedes Mal, wenn. Und dann spielen wir am Ende von deiner Promophase ein Trinkspiel. Und jedes Mal, wenn die Frage gekommen ist, müssen wir einen trinken.
Dann müssen wir bestimmt sehr viel trinken. Aber das ist ja manchmal auch gut.
Also ich fange mal an mit, wie kam der Kontakt zustande?
Ich glaube, wir haben uns das alle abgewöhnt. Obwohl das eine gute Frage ist.
Ja.
Ich finde, da findet man immer schöne Storys.
Kommt drauf an, mit wem halt der Kontakt. Ne?
Also, mit uns.
Wenn das jetzt so, wie kam der Kontakt mit Dexter zustande? Bei mir in meinem Falle ist die Frage wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Aber ja, obwohl... Naja.
Ich kenne die Story nicht.
Nee, das
ich
stimmt nicht. Eigentlich. Ich meinte jetzt,
wie kam denn der Kontakt zustande mit Dexter?
Das ist voll die Hip-Hop-Geschichte, relativ die romantische Hip-Hop-Geschichte. Das ist ziemlich lange her. Da hat seine Crew, meine Crew, ins Jugendzentrum seiner Heimat Kaffs gebucht. Und die haben alle im Keller seiner Eltern geschlafen. Die sind dann aufgestanden und haben mit seinen Eltern gefrühstückt. Und da kannte ich schon seine Musik und er kannte schon meine, unsere Musik. Da haben wir uns kennengelernt. Das war so 2000... Ich weiß es gerade nicht.
Ich wollte gerade fragen, was war denn da seine Musik? Da war er noch nicht mit den Betty Ford Boys, oder?
Nee, das war so Untergrund. Er hat Beats gemacht. Es gab.
War das für die Hi-Hat Club? Da haben die doch gerade angefangen, die Serie zu
releasen. Ich weiß noch nicht, ob es da seine Platte schon gab. Jetzt siehst du, jetzt findest du auch Bildungslücken bei mir. Da gab es aber so, es gab so eine Rap-Platte von ihm und einem seiner Homies, ich glaube Jacques Schur, und die hieß Schelle. Das war so ein Konzeptalbum aus der Sicht von einem Obdachlosen. Ich habe es eigentlich nicht so ganz gedickt, aber die Beats fand ich geil. Da war Moloch Dilemma Feature drauf. Genau, er hatte schon für Moloch Beats gemacht und er hatte, es gab so ein, also WSP, kennt ihr ja das Label wahrscheinlich von Dexy? Und da gab es einen Label-Sampler.
Aber das ist doch Heilbronn, oder?
Heilbronn. Ja. Aber das damals, als wir uns kennengelernt haben, war noch so ein Kaff vor Heilbronn.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, welches. Ich sag's
mach
jetzt nicht.
Mach im Zweifel nicht.
War also wirklich so ein Dorfjutz. Und da habe ich Dexter kennengelernt und damals beim Konzert war auch Julian Gupta im Publikum. Also es war nur Julian Gupta, Dexter, wir und so Teenager.
Und was hat das jetzt mit ihm zu tun?
Eine gute Frage. Ich habe einfach einen Name gedroppt.
Ah, krass.
Ich habe das Mikrofon direkt vergessen, die Zuhörer, so wie ein Podcast vielleicht nicht sein sollte.
Direkt und da einfach. Hast du...
Habe ich Dexter kennengelernt? Da habe ich Dexter kennengelernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Und genau.
War es dann direkt so Liebe auf den ersten Blick oder war es erstmal so...
Wir fanden uns gleich ganz gut. Also wir fanden die Musik gegenseitig schon davor gut und irgendwann habe ich dann ein paar Jahre später meine erste Soloplatte gemacht und da war schon so die Hälfte von ihm produziert. Eigentlich wollten wir zusammen eine EP machen. Ich war dann damals so inkonsequent und habe die Songs von anderen Produzenten alle auf eine Platte gepackt und dann, genau. Wir machen eigentlich schon zusammen Musik seit 2010, 11 sowas.
Nice. Und dein neues Album?
Auch schon echt lange wieder, ja.
Andorra, ist es komplett von Dexter produziert?
Nein, das ist nicht. Das wäre jetzt, glaube ich, die erste Bingo-Frage übrigens.
Ah, okay.
Wenn wir das Spiel durchziehen wollen, ich weiß es nicht.
Muss der so?
Aber ist doch klar, dass die Frage musst du ja auch stellen. Nee, das
aber
ist
die
nicht
hast du gestern schon in deinem Q&A beantwortet.
Was?
Auf
heißt
Instagram.
Q&A? Question and Answering? Ja. Oh, geil. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich fand
Scheiße.
Es sehr anstrengend.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Siehst du?
Man kann doch nicht alle Insta-Stories von allen Leuten gucken. Das wäre ja wirklich...
Aber heißt das auch, du guckst nicht alle Insta-Stories von mir?
Ich gucke alle Insta-Stories von allen Leuten und mein Leben ist gefickt.
Auf Angelina, das hast du heute schon drei Leute gefragt, ob sie nicht deine Insta-Stories gucken.
Ich glaube schon, doch.
Das ist einfach mein Lieblingsgag, um Leute sich unwohl fühlen zu lassen.
Nee, ich fühle mich wohl. Ich gucke alle Insta-Stories.
Willst du erst mal auf die Frage
antworten,
die ich dir gestellt
habe? Welche Frage war es? Ob ich deine Insta-Stories gucke deine Insta-Stories. Ach so, die andere Frage. Ob Dexter alles Dexter hat nicht alles produziert. Er hat ziemlich viel produziert. Wie viel Prozent, weiß ich nicht genau. Ich würde so schätzen, so 70 oder so. Mhm. Oder auch, ja, sowas. Aber er ist Executive Producer, wie man so schön sagt. Also auch, was er nicht produziert hat, hat er bzw. wir zusammen am Ende nochmal mit seinem Know-how nochmal rund gemacht. Ja.
Verhaut
und abgemischt
ist mit drauf.
Hat er alles und so. Verhaut ist mit drauf, genau.
Von der Achse für alle, die das nicht wissen. Wir haben, glaube ich, wir haben auch ständig einfach Songs von ihm in der Playlist so.
Ja.
Swipe mal bei uns in die Playlist rein. Hört euch auf jeden Fall Sachen von Verhaut und die Achse an. Talky Talk ist noch mit drauf.
Mhm.
Und auch nice, ich war letztens auf der Tape-Fabrik und da hat Talky Talk mit T9 gespielt. Und ich habe selten jemand so geil im Vollsuff performen sehen. Also das
Talky
war,
selber oder?
Nee, okay. DOS, genau.
Geil.
Ja, und dann... wurde mir nämlich erzählt, dass Talky das gleiche studiert hat wie ich in Weimar. Und
jetzt weiß ich nicht, was ist Fotografie?
Nee, Nein. Es ist irgendwas mit Medien.
Ich denke auch, dass man
an der Bauhaus mehrere
Warte,
studieren
heißt
kann.
Es dann, wie nennt man das, irgendwas mit Medien heißt dann,
Medienkommunikationswissenschaft?
Ja, das Kommunikationswissenschaft. Ja.
Ah,
ja.
Also sowas ähnliches. Ah, okay. Ich habe, der krasseste Suff-Rapper, den ich je gesehen habe, war Busta Rhymes. Der hat vor meinen Augen eine ganze Flasche Hennessy getrunken. Innerhalb von 5 Minuten ist auf die Bühne gegangen.
Also im Backstage noch?
Der hinter der Bühne hat er die getrunken.
Okay, ich dachte schon so showmäßig, vielleicht war es nur Tee, aber es war real.
Nee,
okay.
Also auf jeden Fall war die real, die Flasche. Und der hat es wirklich in einem Zug runter und dann ist der auf die Bühne und der war so on point. Der konnte zwar kaum laufen, aber der hat keinen einzigen Beat verpasst.
Klingt gut. Gesund auf jeden Fall.
Ja, oder?
Aber der war ja auch ein krasses Tier. So. Also wann war das?
Das war ich vor 3 oder 4 Jahren auf dem Royal Arena
krass.
Gewesen.
Vor so kurzer Zeit. Da war ja schon ein alter Mann. Wow.
Aber wir dürfen nicht die restlichen Produzenten vergessen.
Nee.
Deshalb erzähl mal, wer da noch beteiligt war.
Occupanter. Das ist, weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist nicht... Vor allem für Deutschrap bekannt, der, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich die Musik nennen soll. Der ist eigentlich so Produzent von so elektronischer Musik, gerne auch mal ohne Text. Ich schiff jetzt drumherum, ich weiß nicht, wie man das nennt, House oder so. dem habe ich davor schon Songs gemacht und jetzt hat er da 2 Dinger drauf gemacht, die hat aber Dexter dann auch nochmal. Also eins ist so 50-50, er und Dexter. Genau, und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich den Swag von den beiden so zusammengebracht habe.
Nice.
Das war so meine Idee und ich habe gerade so einen Bonbon wegen dem Husten in den Mund getan. Es liegt die ganze unter meiner Zunge und ich versuche so zu reden, dass man es nicht merkt. Das ist super anstrengend.
Sollen wir einfach übernehmen?
Mhm. Genau,
nur noch so Ja-Nein-Fragen.
Und Fit Meller aus Wien. Den kennt man von den ein oder anderen Rap-Produktionen. Der hat aber auch mit Bilderbuch oder für Bilderbuch... Mir hat 2 Alben rausgebracht. Ich weiß nicht, auf welchem er mitproduziert hat, auf einem von den beiden oder auf beiden. Ich glaube, das war's.
Auf jeden Fall sind die Tristan Brusch, meintest du noch?
Genau, Tristan Brusch hat Gitarre gespielt und gesungen auf einem Song. Genau.
Auf welchem?
Habt ihr alles gehört?
Ja,
oder?
Ja. Ja, klar.
Auf dem Dieter-Song.
Ah. Oh ja.
Er das in der Hook und im Outro.
Oh,
und,
der Dieter-Song.
Jetzt habe ich Keks im Mund.
Geil.
Wir können ja schon über die Tracklist sprechen, weil du die schon veröffentlicht hast.
Ja.
Und deshalb können wir auch über den nächsten Song reden.
Ja, Mann. Oh ja, Mann. Dieter.
Ja.
Sehr aktuelles Lied.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus einem Interview mit der Juice und da ging es auch darum, aber ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich bei dem ganzen aktuellen Rap-Gossip nicht mehr ganz so drin bin. Ihr müsst mich mal aufklären, was mit Dieter Bohlen abgeht.
Also Dieter hat irgendwo in der Öffentlichkeit hat gesagt haben sollen, dass er irgendein Problem mit Hip-Hop hat und dass er uns alle komisch findet mäßig. Und dann wurde ordentlich gegengefeuert und dann ist irgendwie Kontakt zwischen Kapi und Dieter Bohlen entstanden.
Und so kam dieses Cover zustande jetzt. Das weiß ich, Capital Bra, Captain Bra, wie ich ihn auch nenne.
Meine Mutter auch.
Ja, das kommt doch auch von Roland Kaiser, hat das glaube ich neulich beim Diffus-Magazin aus Versehen gesagt und das finde ich sehr gut. Deswegen sollte man das.
Meine Mutter letztens, hast du schon mal Captain Bra getroffen?
Bra? Geil.
Ja. Ich finde Captain Bra auch geil, weil es klingt wie so eine BH-Marke, BH-Firma.
Stimmt.
Captain Bra. So Sport-BHs oder so.
Ich dachte, ja, den Song habe ich bekommen. Ja, genau. Und deswegen, ich weiß auch nicht. Gerade eben war ein Kollege bei uns mit drin und hat gesagt, es ist einfach so gut, dass zwei Leute von einem Schlag auf einem Track sind und wir einfach wissen, Kavi ist der Dieter Bohlen des Deutschrap.
Ja.
Leute.
Aber ich glaube wirklich, dass Dieter Bohlen ja schon immer irgendwie auch bei DSDS so richtig behinderte, anzügliche Scheißgags gemacht hat. Und man,
was hat er über Rap genau gesagt? Wisst ihr
das? Ich weiß das nicht.
Muss ich jetzt mal googeln.
Ja. Ich weiß nur, dass er auch ein Beef mit Namika hatte.
Ja, Mann.
Irgendwie.
Ja, ja, er hatet halt die ganze Zeit auf bei DSDS. Er verbietet halt, dass die Leute den Song, also Songs von ihr singen oder sagt halt ständig, das hast du tausendmal besser gemacht als Namika.
Also, und dann hat sie so gesagt, ja, sie wurde aber schon dreimal in die Jury eingeladen.
Genau,
also so
für 600.000 Euro.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Das stimmt wahrscheinlich sogar.
Ja,
ich muss aber trotzdem kurz das Teufels Advokat spielen. Weil ich habe mich ja für diesen Song, den ich geschrieben habe, natürlich sehr mit ihm auseinandergesetzt und habe ihn so ein bisschen in seiner Arschlochart auch so ein bisschen lieben gelernt. Weil im Endeffekt ist er halt so ein Provokateur und er ist eigentlich wie so ein Punchline-Dude. Also er haut halt mal raus. Also ich meine, das machen ja viele Rapper nicht anders. Also ein Bushido ist ja eigentlich ähnlich, wenn nicht schlimmer gewesen die letzten 10 Jahre, so, wen der alles einfach so mal so angegriffen hat. Und mich interessiert auch wirklich, was er über Hip-Hop gesagt hat, weil was du vorhin so zusammengefasst hast, wenn er nur gesagt hat, Hip-Hop ist doch scheiße und dumm, muss ich ja sagen, feiere ich voll, weil sehe ich sehr ähnlich. Und,
ja, aber dann müsstest du ja erst, also du kannst aus einer Position sprechen, wo du sagst, ich arbeite an Musik, ich komponiere Musik, ich bla 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 bla.
Dieter Bohlen aber auch.
Nicht mehr.
Okay, aber er hat es länger gemacht als ich bisher. Also
ja, aber das wissen wir halt alle nicht so wirklich. Der einzige Erfolg, den er ja wirklich hatte, war mit Modern Talking. Und da war ja der, wie heißt er nochmal, Thomas Anders, halt einfach ein guter Sänger. Und wie viel da wirklich aus Dieter Bohlens. Und, aber er hat
Dieter
doch ganz
Bohlen
viel geschrieben.
Auch
für
Helene Fischer und so gemacht. Also
echt?
Ja,
das ist alles
für Yvonne Katterfeld und so. Der hat schon extrem viel geschrieben.
Er hat wirklich krass viel erfolgreiche Musik in Deutschland produziert und geschrieben.
Hier Dieter Bohlen, Zitat. Ich bekomme fast jeden Tag eine Anfrage für eine Coverversion, einen Werbespot oder ähnliches für die Modern Talking Songs. Das ist Wahnsinn. Die Russen glauben sogar, dass Sherry Sherry Lady ein russisches Volkslied ist. Jeder kennt das. Ich glaube nicht, dass in 35 Jahren sich noch jemand um Songs von Capital Bra juckt.
Hat er gesagt?
Ey,
ja,
aber ganz ehrlich,
ein Zitat.
Das ist doch wie so ein Rapper redet. Also ich feiere ihn voll
sagt,
für diese.
Wundert mich überhaupt.
Ich feiere ihn voll für diese Arroganz und diese Ignoranz. Er ist halt, er stellt sich halt hin und sagt so, ich bin der King. Ich meine, das ist doch dasselbe, was Kollega macht.
Guck mal.
Nur dass Dieter Bohlens Musik besser ist.
Dieter findet die Inhalte,
shit,
die Rap transportiert, stark bedenklich.
Finde ich auch.
Ja, aber dann sollst du dich halt nicht bei DSDS hinsetzen und irgendeine Frau einfach, wenn sie reinkommt, als geile Olle betiteln.
Okay, gut. Er
schreibt,
das stimmt natürlich.
Laut ihm ich zitiere übrigens gerade von den Kollegen von der BOPD. Laut ihm bestehe Rap vordergründig aus der Botschaft, dass man es ohne Schule und ohne harte Arbeit an die Spitze schaffen könnte. Und dann schreibt er, ich finde die Messages der Jungs stark bedenklich. Die Fans bekommen von diesen Rappern oft zu hören, dass man es auch ohne Schule und harte Arbeit schaffen kann. Mir fällt irgendwie kein Rapper ein, der das jemals...
Also ohne Schule, ja, ohne harte Arbeit, ja. Halte ich für eine gewagte These.
Ja.
Dass das jemand sagt.
Jeder Rapper
ist doch eigentlich immer die, also die Rapper sagen noch immer, du kannst alles schaffen, du musst nur hart arbeiten.
Ach, hier ist noch was Interessantes. Jeder rappt da über seinen Maybach und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich kenne keinen Rapper, der einen Maybach hat. Und das Geile war, daraufhin
stimmt
haben halt...
Stimmt aber, glaube ich, auch zu einem großen Teil.
Daraufhin haben einige Rapper...
Ihre Maybach gepostet.
Ihre Sportwagen gezeigt und ihnen darauf verlinkt.
Ja. Als ob eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ein Fahrrad was Schlechtes
ja,
wäre.
Voll, ja, voll.
Nee, das ist nichts Schlechtes, aber es ist schon so, ich merke, wie ich immer mehr so in diese Rolle des Dieter Bohlen-Verstehers komme gerade. Es ist ja schon so, dass eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ein Fahrrad im Weltbild von vielen Rappern und von vielen Leuten in der Hip-Hop-Welt was Schlechtes sind. Also das sagt er ja nicht. Stimmt. Obwohl er findet es wahrscheinlich auch schlecht, so wie ich ihn einschätze. Seit meiner Recherche, aber das sagen ja schon viele.
Also, aber er sagt das ja schon abwertend, ja, auch in seinem Zitat.
Aber das sagen ja Rapper auch oft. Also mir fällt jetzt auf Anhieb ein, zum Beispiel, mochte ich übrigens sehr den Song und die ganze Platte, aber Flair hat mal gerappt, rappt in der einen Song noch, ich weiß, was sein Leben in der Einzimmerwohnung heißt. Und ich habe mir bei der Line immer gedacht so, ja klar, also jeder, hä? Das ist doch gar nicht krass. Also, ne, hä? Ich weiß, was das Leben in einem 12 Quadratmeter WG-Zimmer heißt. Na klar. Ja. Wo ist jetzt das Krasse? Ich weiß nicht mal. Also das ist so, das wird ja immer so von unten nach oben und ein Zimmer ist was Schlechtes. So klar, also ein Zimmer, gibt ja auch zum Beispiel das ganze Berghahn-Album, wenn man dann da auch lange, lange lebt und auch zu zweit und so, das verstehe ich auch. Aber generell geht es ja schon viel um Statussymbole und Zwei-Zimmer-Fahrrad, das ist ja so mein Lifestyle, ziemlich genau sogar. Ist jetzt nichts, was so von großen Rappern...
Vielleicht schreibt die da bald einen Song über dich.
Boah, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht
aber über
reagiert er, wenn mein Song released ist.
Über Statussymbole im Rap können wir ja gleich nochmal sprechen. Ich wollte gerade in diesem Bezug nochmal auf den Albumtitel zu sprechen kommen. Andorra heißt der und das ist ja so ein sozialpolitischer Begriff, der genau besagt, und das kannst du jetzt vielleicht nochmal besser sagen, außer dass es auch irgendwie noch ein Staat bei den Pyrenäen ist.
Genau, es ist dieser Staat es ist ein kleines Fürstentum zwischen Spanien und Frankreich. Aber es ist vor allem auch ein Theaterstück von Max Frisch. Oh, jetzt muss ich.
Ist auch eine Pferderasse.
Echt? Das wusste ich wiederum nicht.
Die dort herkommen. Da musst du auf jeden Fall Josi fragen, wenn es um Pferderassen geht.
Bist du ein Pferdemädchen?
Ja.
Nice.
Also Tierfan einfach.
Hast du ein Pferd?
Nein.
Noch nicht.
Stimmt.
Wo war ich stehen geblieben? Ja,
Andorra.
Ich glaube, worauf du gerade angespielt hast, ist, Andorra ist auch ein Begriff aus der Soziologie oder, ja genau, Soziologie, Psychologie mehr oder weniger, ein Gesellschaftsphänomen, aber da heißt es das Andorra-Syndrom, beziehungsweise der Andorra-Effekt-Syndrom, kann man googeln, landet aber trotzdem auf dem Effekt. Und das ist auch nach dem Stück von Max Frisch benannt. Das bezeichnet das Phänomen, dass Menschen sich, ich versuche es mal in eigenen Worten zu sagen und nicht das auswendig gelernte von Wikipedia, was man dann auch nicht versteht. Das bezeichnet das Phänomen, dass Leute sich so verhalten, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet beziehungsweise hervorgesagt hat. Also jetzt ein einfaches Beispiel, wenn dir dein Lehrer immer signalisiert in deinem ganzen Umfeld, in der Klasse und so, dass du halt mega der Loser bist, dann wirst du auch nicht besser und umgekehrt vor allem auch. Also wenn du halt wenn dir immer gesagt wird, du bist der Tolle, du bist der Gute, dann verstärkt sich dieser Effekt so. Das ist sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das kann man aber auch auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Das bedeutet, dass zum Beispiel eine Minderheit, von der man immer dieses und jenes erwartet, dass dann Mitglieder dieser Minderheit sich auch so beginnen zu verhalten, aber eben ohne, dass das vor diesen Vorteilen, sage ich jetzt mal, schon so gewesen wäre. Habe ich das okay erklärt?
Ja. Ja.
Das ist benannt nach dem Stück von Max Frisch, weil es da eine Figur gibt, die Hauptfigur Andri, der selber glaubt, er ist Jude, weil er ist nämlich der Sohn vom Pfarrer, der hat ihn, sagt aber, weil er unehelich ist, das sei ein adoptiertes Kind, der ist Jude und dann bricht der Antisemitismus aus dem Nachbarland hinüber, schwappt der Antisemitismus und dann reagieren die Leute antisemitisch auf diese Figur und irgendwann sagt der Vater halt zu ihm, du bist gar kein Jude. du bist mein Sohn, du bist nur adoptiert und deswegen habe ich das behauptet. Und er nimmt das dann nicht mehr an und sagt, das stimmt nicht. Da gibt es dann diesen Monolog, dann sagt er, stimmt nicht, die Leute haben recht.
Kannst du das in verschiedenen Stimmen sprechen?
Nee, noch nicht. Da müsste ich auch das Buch dabei haben. Okay. Ich habe lustigerweise nur die Sekundarliteratur dazu dabei, die ich gerade gekauft habe. Ich dachte, ich muss klug sein, aber ich sitze schon im Podcast und habe sie natürlich noch nicht gelesen. Naja, auf jeden Fall sagt er dann, nein, das kann nicht sein. Die Leute sagen, ich bewege mich so und so, weil ich Jude bin und ich habe mich beobachtet. Ich bewege mich wirklich so und so und ich habe meine Gedanken kontrolliert. Ich denke wirklich die ganze Zeit an Geld. Nach diesem Monolog beziehungsweise nach diesem Stück ist dieser Effekt benannt worden. Was es mit meinem Album zu tun hat, gar nicht mal so viel, aber vielleicht auch doch.
Aber hör nur auf dich
selbst,
Track?
Haben die anderen gesagt.
Genau.
Genau. Und die anderen klingt fast wie Andorra und hat ganz viel zu tun damit. Und das
Andorin.
Im Endeffekt kann ich so tun, als wäre es mega klug und von Anfang an ein Konzept gewesen.
Auf Sächsisch geht's auf jeden Fall durch. Die anderen.
Ja. Ja, aber diese Beziehung auch, die du so zu Dieter Bohlen hast, die und auch dieser Andorra-Effekt, das erinnert mich so ein bisschen auch an dieses Stockholm-Syndrom, dass du so, also ohne dass wir gekidnappt sind, aber in einer gewissen Art und Weise ja irgendwie dann auch schon von der Gesellschaft und dass man halt irgendwie davon abhängig ist und so eine sehr bissige Liebe, über die man sich eigentlich total wundern könnte, irgendwie aufbaut.
Redest du jetzt von Dieter Bohlen?
Zum Beispiel und auch im übertragenen Sinne von uns in Bezug auf die Gesellschaft.
Ja, also Dieter Bohlen ist ja total repräsentativ für einiges, was bei uns in der Gesellschaft auch schief geht. Und einiges, also wirklich.
Ja, doch.
Also das ist ja wirklich, also er ist ja ein Symbol, welches dafür steht, dass Sexismus und ekelhaft sein in der Gesellschaft so akzeptiert ist, dass wir sogar einen Millionär daraus machen.
Dieter Bohlen ist auf jeden Fall ein Arschloch, aber ich finde, er ist halt ähnlich wie halt viele Rapper, er ist halt so ein Punchline-Arschloch. Er bringt dann immer wieder zum Lachen, deswegen schalten ja die Leute ein. Also der Effekt, der stellt sich nicht bei mir, ich gucke jetzt nicht die SDS, aber er ist natürlich seit Jahren so erfolgreich, weil er die Leute auch fertig macht und weil alle zugucken und es geil finden. Und damals, als ich den Song geschrieben habe, habe ich halt ganz viele Interviews geguckt und musste tatsächlich immer wieder lachen, weil er halt so, allein, dass er sitzt bei Harald Schmidt, weil er kommt gerade von Mallorca und hat geheiratet, eine gewisse Verona Feldbusch, und 6 Wochen später ist er wieder bei Harald Schmidt, weil er hat sich scheiden lassen. Und wie er da sitzt, das kann man sich mal auf YouTube reinziehen, das ist so zusammengeschnitten, nach der Hochzeit, nach der Scheidung, er sitzt da halt so und macht sich selbst auch über sich selbst lustig. Dass er halt das gemacht hat und dass er so dumm war. Ja, ich war halt verliebt, war nicht so geil. Dann sind wir zurückgefahren. Er ist halt übelst der Sexist, ne? Aber er ist halt so plump darin, dass ich so wieder drüber lachen muss. Er sitzt dann da und sagt, ja, und dann waren wir irgendwie zurück und dann wollte die gar nicht für mich kochen. Und dann ist es halt so, es ist halt so absurd. So, ja. Und
aber auf Instagram hebt er seine aktuelle Frau schon krass in den Himmel, muss man trotzdem auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr ihm auf Instagram folgt.
Nee,
aber,
das pack ich nicht.
Ich tue das für euch.
Habe ich eine Weile gemacht, als ich den Song schrieb.
Ja, da macht er auf jeden Fall einen auf krasses Happy Life und ich habe immer so das Gefühl, das, was er da widerspiegelt, ich glaube ihm das einfach nicht. So, dass er jeden Tag aufsteht, 10 Kilometer joggen geht, dann mit seiner Frau schläft und dass sie alle total...
Gerade bei der Frau geschlafen, Leute.
Ja, bei Rap ist es klar, von außen gesehen, das ist Rap, das ist asozial, aber bei DSDS, wie viele Eltern gucken das mit ihren Kindern?
Aber im Prinzip ist für uns, aus meiner Sicht ist es genau, es ist auch ähnlich, wenn ich jetzt sage, okay, das ist RTL, das ist asozial, ich nehme das nicht wahr. Es kommt ja so ein bisschen auf die Ansicht des Konsumenten, ja.
Stimmt schon. Aber ich hätte.
Aber wahrscheinlich hast du schon recht, dass man RTL mehr als Mitte der Gesellschaft wahrnimmt, wenn man jetzt eine Feldstudie machen würde, wenn man jetzt die Hälfte der Deutschen befragen würde, keine Ahnung. Aber ich finde beides
auf jeden seine Fall, Schwächen.
Beides scheiße.
Ja, darauf können wir uns einigen.
Und da haben sich jetzt auch einfach Leute gefunden. Das passt auch zusammen. Und meine ich jetzt auch gar nicht so böse oder so. Aber das hat auch davor, war das auch schon auf einem Niveau oder so.
Aber
ich finde jeden komisch, der überrascht ist.
Dieter Bohlen?
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Gut.
Außer wenn das Song von mir wäre und ich bestimmen könnte, was da abgeht. Wenn ich ihn inszenieren könnte, wie ich will, wenn er da cool damit wäre, könnte es eventuell lustig werden. Aber wenn ich so länger drüber nachdenke, wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Genauso wenig, wie ich mit vielen Rappern wahrscheinlich dann was machen könnte, würde, wollen,
ich könnte, glaube, sollte. Diese Frage, dürfte. Die ich gerade gestellt habe, kommt auf jeden Fall auf das Bullshit-Fragen-Bingo Oh, zum Song meinst mit du? Dieter machen.
Boah,
ich denke schon.
Weiß ich noch nicht. Bin ich gespannt, ob es oft kommt, die Frage.
Zugezogen Maskulin hat letztens irgendwie auf Instagram Instagram-Stories so gepostet, dass wir aus Hip-Hop heraus oft voll wettern über Hip-Hop und so kritisieren, was alles scheiße ist und so. Aber sobald halt jemand von außen kommt und irgendwas Schlechtes über Hip-Hop sagt, sind wir so, lass Hip-Hop in Ruhe, du.
Ja, aber das ist immer so.
Aber so, das finde ich aber auch.
So bist du eigentlich nicht, oder? Nee, das sagst du ja auch auf deinem neuen auch Album.
Das Phänomen, sag ich das? Ah ja, genau. Werft ihr euch ruhig schützend vor Hip-Hop, doch erwarte nicht, dass ich da mitmache. Ja. Ja, genau, das ist das Ding. Ich habe das dann auch so beobachtet. Falk Schacht war da ja auch so ein Vorreiter und hatte, glaube ich, so eine Kategorie, oder? Shit People Write oder so, wenn Leute falsch über Hip-Hop berichtet haben. Und ich muss halt sagen, ich habe das dann oft halt so mitbekommen, wenn Leute sich so vor Hip-Hop geschmissen haben und kam mir da, jetzt habe ich so langsam den Mut, das auch zu sagen. Früher hätte ich mich als Verräter und Nestbeschmutzer gefühlt, aber mittlerweile denke ich so, hä? Also voll oft haben die Leute halt voll den Punkt oder halt recht. So. Und alle sind so, oh nein! Und
Huch!
Oh,
sorry!
War das meine Stimme?
Ja, das war deine Stimme.
Wow, die ist so schön.
Sorry, ihr habt jetzt gerade einen kurzen Einblick in das neue Album bekommen. Sorry.
Spoiler.
Das war so schön.
Ich muss sagen jetzt, ich bin extrem, wirklich jetzt ungelogen, extrem dankbar für dein neues Album, für Tuas Album, für so viele Gäste, die in letzter Zeit bei uns waren, die Hip-Hop für mich wieder so liebenswert machen, weil ich mich ganz oft halt überhaupt nicht repräsentiert fühle. Und ich komme immer wieder auf den Kontext zu sagen, Hip-Hop ist ja aber irgendwie für alle da und jeder kann irgendwie da rausziehen, was er halt will. So. Und
ja.
Wobei ich sagen muss, also ich habe heute Morgen wieder auf der Autofahrt wie immer dein neues Album gehört und war so, jeder Song war so on point, jeder Beat war so on point, jede Zeile war so on point und ich dachte mir trotzdem, ach du Scheiße, ich fühle mich so schlecht dabei. Es gibt mir so ein Gefühl von, alle meine Probleme sind gespiegelt und in Worte gefasst.
Oh Gott.
Ja, genauso ging es mir tatsächlich auch.
Oh Gott, euch beiden.
Ja, wirklich. Gut, wir haben uns kurz bevor du gekommen bist, hast du gesagt.
Das Album ist
Das ist doch gut, weil das bedeutet, dass du deine Emotionen, die du ja reingepackt hast, so vermittelst, dass ich genau das Gleiche fühle wie
du. Und das ist genau das, was ich gerade damit sagen wollte, mit dieser Dankbarkeit, weil ich mich irgendwie da drin verstanden fühle, viel mehr als wenn jetzt jemand irgendwie Straßenrap macht, weil ich einfach nicht.
Es ist halt eine Realitätenfrage, so was ist meine Realität, was ist die Realität von den anderen?
Also ich finde es wirklich, Leute, wir reden jetzt so viel über so unkonkrete Dinge vom Album, aber ihr müsst es euch auf jeden Fall anhören. Ich finde es inhaltlich extrem stark.
Ja, Mann.
Beatmäßig extrem stark, weil es schwankt. Also ich finde, man hört, dass verschiedene Leute daran mitgearbeitet haben, weil es immer so zwischen analogen, modulierten Synthes und Samples so hin und her switcht irgendwie, was ich total krass finde. Und jeder Beat ist einfach extrem ausdrucksstark.
Ja, voll.
Und harmoniert auf jeden
Fall
krass.
Ich gucke die ganze Zeit schon auf den Boden, weil ich noch nicht damit umgehen kann.
Achso, sorry.
Ich rede auch zum ersten Mal jetzt mit Leuten so viel über das Album. Nee, nicht sorry. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das ist ja auch mein Anspruch gewesen. Ich habe ja seit Yo Picasso quasi mich so ein bisschen drumherum gedrückt mit dem Mixtape danach. Ich hatte erst damals so ein bisschen so eine Sperre, weil ich so dachte, fuck, ich muss nochmal sowas machen. So, wo ich das auch eben so empfinde, wie ihr gerade beschrieben habt, so dass halt jeder Satz sitzt, jeder Song sitzt, jedes Arrangement, die Tracklist, alles muss so ein Kunstwerk, so ein Gesamtkunstwerk ergeben. Dann habe ich ein Mixtape gemacht, um mich da so ein bisschen zu befreien. Dann kam dieses Album Mine und jetzt fiel es mir dann doch wieder ein bisschen leichter, nochmal so mit diesem Anspruch an was ranzugehen. Aber man weiß natürlich nicht, ob das geklappt hat, auch für den Rest der Welt, bevor man mit Leuten drüber redet. Deswegen freut es mich natürlich sehr.
Ich denke auf jeden Fall, dass das eine Sache ist, weil du beschreibst ja tatsächlich eins zu eins den Weltschmerz, den man als Mensch unserer Generation in Deutschland leben fühlt. Also die Dinge, die du beschrieben hast, sind ja so, also diese Ängste, diese auch die Präsenz der Ängste, wie man immer damit auch konfrontiert ist, mit der eigenen Panik, mit der eigenen Heuchlerei auch irgendwie. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das sehr, sehr, sehr viel resonieren wird in den Herzen der Leute. So, ob sich das jetzt so mega krass in den Klicks äußern wird, weil das ist ja, das kann ich überhaupt nicht beurteilen und auch noch nie, konnte ich noch nie beurteilen.
Ich auch nicht.
Aber
die erste Single läuft ziemlich gut.
Ja, und die ist ja auch mega geil. Wer sind denn die anderen? Von denen du sprichst.
Sind alle wahrscheinlich.
Shit, Bingo!
Ey, das finde ich, ja, bisher kam die Frage nicht in einem anderen Interview. Aber ja, also, das sind natürlich sehr schmeichelhafte Worte. Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen.
Oh. Ich hatte ehrlicherweise gerade ein bisschen Sorge, dass ich dir zu nahe trete. Weil du so runterguckst.
Ach so, ich kann nicht so gut damit umgehen, mit so krassem Lob. Weil du auch Sachen sagst, die ich eigentlich, also weil ich versuche dann schon so eine Platte zu machen, wo alles voll sitzt und so, was ja auch teilweise so ein bisschen unlocker ist, aber ich, solche Sachen wie das, was du gerade gesagt hast, das ist nicht, ich denke ja nicht sowas wie, jetzt bin ich das Sprachrohr für die Generation und versuche das, unser Gefühl von uns allen einzufangen, sondern schreibe halt nur von mir oder so aus meiner Perspektive, aus meinem Leben und sowas wurde mir schon manchmal gesagt und das ist halt voll krass, also. Weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll.
Es liegt dir halt einfach extrem krass, so Situationen in sehr bildliche Anekdoten zu beschreiben. Also ich sehe mich da echt so viel wieder in so einer Line wie, keine Ahnung, wer hat das Internet ins Studio gebracht? Anstatt zu rappen, bestelle ich Essen. So. Ja. Das bin ich ja. Immer einfach.
Das ist ja
so.
Einer der lockereren Songs sogar.
Und ja, voll. Ich weiß
aber
gar nicht,
ob trotzdem, so viel. Es ist so traurig, dieser Satz.
Natürlich.
Also du sagst, es ist einer der lockeren, aber es ist.
Aber das ist auch ein riesiges Problem.
Voll. Ja. Voll, Alter. Und das Krasse ist, es ist eigentlich ein bisschen es wie so halt eine South Park-Folge.
Riesiges Luxusproblem vor allem. Dass man so da sitzt in der ersten Welt und sagt, okay, ich gehe jetzt ins Studio und mache so Musik oder so. Ja. Und dann ist man da und denkt so, wer hat das Internet hier eigentlich reingebracht? Welcher? Und so, ach, ich selber.
Man erfüllt den Anspruch an sich selber nicht mehr.
Und dann stellt man Fedora und dann hasst man sich. Dabei ist es ja eigentlich auch, es ist ja auch so ein, da bin ich mir sicher, dass es bei euch genauso ist. Ihr seid ja auch, also es ist ja auch noch so ein Hin- und Hergerissensein zwischen, eigentlich ist man voll der Workaholic, so, sonst wärt ihr nicht hier, wo ihr seid und ich auch nicht. So. Das muss man sich dann auch mal wieder eingestehen, dass man eigentlich voll viel leistet und voll viel gemacht hat und es voll geil ist, was man so erreicht hat. Und man kann dann trotzdem nicht mit so einem Tag umgehen, weil man sich diese geilen Pausen und so dieses Nichtstun eigentlich gar nicht gönnt, sondern immer ein schlechtes Gewissen dabei hat und das als Prokrastinieren wahrnimmt, anstatt dass man es so geil findet. Aber ich, also kann ich immer noch nicht. Habe ich nur reflektiert und
ich liebe Curse, aber das kann ich so krass nachvollziehen.
Ich glaube, genau, man wäre halt immer gerne so sein eigener Superheld, irgendwie sein eigenes Super-Ich.
So, ich schenke mir hier nochmal lecker Wasser ein.
Lecker. Du hast auch noch gar keine Kekse gegessen.
So lecker. Nee. Ich habe auch die ganze diesen Hustenreiz und habe Angst, wenn ich jetzt in diesen Keks beiße.
Wir machen gleich ein bisschen Musik, dann kannst
du kannst den auch schlürfen, indem du den Keks, indem du ihn vorher in das Wasser reintippst.
Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich gleich. auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das ist auch ein Thema, was so rumgeistert, nicht nur bei Curse, auch. Ich habe auch ein Tour-Interview gesehen, da hat er auch über diese Sachen geredet, weil du auch gerade, jeder will so das beste Ich sein, das er sein kann und das,
ja, wenn man ja auch die Leute immer nur dabei beobachtet, wie sie arbeiten. Niemand erzählt ja, also gut, es gibt schon einige Leute, die zeigen, wie sie rumhängen und chillen. Das finde ich auch sehr geil. Aber manchmal, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, dann so, ja, also das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, um mich mit dir zu treffen, ist so im, keine Ahnung, Juli. Und ich
2020.
Ja, genau. Und ich denke mir nur so, krass, Alter. Ich so, ja, ich habe jeden Tag Termine. Wow. Krass. Ich
voll ungeil.
Zwei oder drei Termine in der Woche.
Ja.
Voll geil, ich eigentlich auch.
Also geht's mir eigentlich auch.
So, und ich bin dann denkt man sich halt auch, scheiße, was bin ich denn für ein Loser? Warum habe ich nur drei Termine? Aber ich will gar nicht mehr Termine, sonst will ich total ausflippen.
Ja.
Ach, ich weiß doch auch nicht, Leute.
Ja, ist schwierig.
Ich glaube, wir müssen jetzt Musik hören.
Ja.
Yes. Wir sind nämlich schon eine Weile in. Wir haben einen neuen Mucke-Blog. Wir haben ja letztes Mal über das Diggen gesprochen. Wo suchen wir Musik? Ich bin in einer Soundcloud-esken Spotify-Bubble gelandet. Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, aber es ist super geil. Ich kriege die ganze Zeit richtig nice Musik vorgeschlagen, die ich noch gar nicht kannte.
Das erinnert mich an einen Song von Fit Tony. Der Algorithmus-Song, wie heißt der?
Oh ja, stimmt.
Was heißt der jetzt? Der hieß nämlich ganz lange einfach nur.
Der heißt.
Ich habe den dann anders genannt, damit man es nicht gleich weiß, weil wenn man ihn am Anfang
Digitales
hört, weiß man es nicht. Nee, das ist ein anderer Song, den, der
wie
heißt
du,
Wie
oder?
Du, ja, ja, Wie Du heißt der.
Ah, okay. Ach ja, der
jetzt
vorletzte.
Jetzt haben wir es auch gespoilert. Alles egal. Das
blieb ich raus. Kannst du mal kurz so ein Piep mit dem Mund machen?
Piep.
Gut.
Dann gehen wir in den nächsten Mucke-Blog. Wie gesagt, Josi, hast du dir die Tracks angehört? Weil ich glaube nämlich, als ich die gehört habe, war ich so, Josi.
Ich kannte ein paar davon schon.
Ach, was? Sorry. Aber ist ja geil. Dann habe ich also genau richtig, DJ, war ich genau.
DJ, sag mal noch DJ eigentlich.
Ja, liebe ich.
Okay, sorry für die Unterbrechung.
Wir hören Yeah Right von Joji, einem australischen YouTuber, beziehungsweise Ex-YouTuber, der durch den Harlem Shake bekannt geworden ist.
Wow.
Der macht aber wirklich richtig, richtig nice Mucke. Und Easy von Mac Ayers und Kick It von Versace. Voll geil. Checkt das in unserer Playlist oder ja, bleibt einfach dran und hört den Mix. Ich habe auch gerade mit meinen Händen so komisch zusammen gemacht, während ihr geredet habt, und das hat so ein kleines Pupsgeräusch gemacht. Ich hatte ein bisschen kurz die Sorge, dass, also wenn ihr das vorhin gehört habt, liebe Freunde.
Das war Fat Tony. Genau. Sie hat nichts mit den Händen gemacht, ich habe es genau gesehen. Sie hat einfach gepupst. Leute, im Radio kann man alles erzählen.
Mann, das ist jede Sendung das Gleiche. Wir sind so 12.
Das ist doch das Beste.
Ich lieb's.
Du sagst ja auch, du bist großer Netflix-Verfechter. Fat Tony, willkommen zurück in unserer Sendung. Ich habe manchmal so Situationen, wo ich so mit Leuten spreche und dann sage ich so, wie eben, du redest über Jurassic Park und wir beide so, haben wir nicht gesehen. Und du sagst, jo, ihr seid halt 12. Ja. Und dann sage ich so, jo, ich habe aber auch kein Harry Potter gesehen, ich habe keinen Herr der Ringe, ich habe keinen Star Wars, so Sachen, die man so gesehen haben muss anscheinend. Und die Leute sind dann so, was? Du hast Harry Potter 1 bis 20 nicht gesehen und du
kennst Harry Potter, bin ich Herr der Ringe nicht. Zu alt eigentlich. Aber Star Wars finde ich eigentlich am krassesten.
Was habt ihr nicht, gesehen?
Was habe ich auch nicht gesehen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alles gesehen.
Okay.
Ich habe nichts gelesen. Und ich habe alles gesehen. Gut. Das ist wirklich sehr, deswegen bin ich auch so dumm. Also ich glaube, ich wäre sehr klug, wäre es umgekehrt gelaufen. Aber ist nicht so.
Aber Harry Potter kann ich dir tatsächlich empfehlen. Die ersten zwei...
Aber gefällt mir das auch?
Ich glaube schon.
Ja?
Also es ist halt schon super actionlastig. Es ist halt die ersten zwei Folgen, sage ich, wie sagt man, ersten zwei Filme sind halt sehr kindlich gemacht. Und dann wird es halt total action- und gewaltreich. Und da dachte ich mir, das ist doch genau dein Ding.
Eigentlich. Aber wieso kennst du denn noch Star Wars und so?
Ich bin voll auf dem Astrofilm. Ich liebe alle postapokalyptischen Filme, alles, was im Weltraum spielt. Aber Star Wars hat mich nie, habe ich nie geahnt.
Aber du hast es doch gar nicht geguckt.
Nee. Aber man kriegt aber ja so ein Gefühl.
Aber ja, du musst.
Ist Star Wars wirklich richtig gut? Jetzt so mal.
Boah, aber jetzt bist du vielleicht auch, also ich bin halt mit Star Wars irgendwann sozialisiert halt wie vorbei. Mit Rap-Musik, weißt du, so in der Jugend. Du kommst dann, das bleibt dann halt für immer so.
Ja. Weißt du, so, du findest es eigentlich scheiße, aber weil du als Kind angefangen hast.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt Star Wars gucken würde.
Das ist aber die Frage, muss man diese
Sachen jetzt noch gucken? Die alten sind schon geil, du kannst ja mal Episode, was war der erste Film? Episode 4, glaube ich, wenn die Logik stimmt. Ich bin jetzt auch kein, wie nennt man das? Tracky sind die Leute bei Star Trek. Oh, das andere, weiß ich
geil.
Nicht. Aber ich habe so UZU ist krass Star Wars mäßig drauf. Also der kennt so alles. Und DJ Verräter, Fun Fact, das hasst er wahrscheinlich, dass ich erzähle. Ich glaube, der war, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil er auch nicht viel drüber redet, aber ich glaube, der war als Jugendlicher so ein Trekkie. Also der hat jetzt nicht so Sachen an, aber der hat richtig krass Ahnung von Star Trek. Da war ich auch nicht so drin.
Aber und Herr der Ringe?
Ich hasse Fantasy, ich finde Fantasy scheiße.
Das geht generell. Mir nämlich auch
ich
so.
Ach
so,
na dann, Game of Thrones.
Ja.
Bei
Game
aber
of
hast Thrones du Harry Potter alle, geguckt? Nee, du bist zu alt für Harry Potter.
Nee, ich habe Harry Potter, habe ich glaube ich alle gesehen.
Und fandst du scheiße?
Nö. Ist es Fantasy?
Ja klar, ist es Fantasy.
Aber das ist voll geil, die sind auf einer Zauberschule und hat so eine Brille und so eine Narbe und er ist so, ist voll geil. Und Hermine,
klar,
hä?
Ist das Fantasy.
Emma Watson.
Ich frage mich halt, ob man jetzt die Zeit dafür noch verschwendet oder nicht ein geiles Buch von Nietzsche liest oder so.
Nee, ich lese auch heute nicht, tue immer nur so oft.
Ich würde dir tatsächlich...
Das ist doch geil, in der Rap-Welt zu sein. Du kannst als relativ dummer, normal dummer Mensch einfach immer noch so tun, als wärst du klüger als alle anderen.
Ja,
ich habe mal irgendwann, so weiß ich nicht, wann das war, ich glaube so in den Nullerjahren, in den frühen, habe ich eine Verfilmung von King Kong geguckt, im Kino. Hier in Berlin war ich, so urlaubmäßig. Und
das ist die Story, wo der Affe auf den...
King Kong auf so einer Insel, so ein Riesenaffe. So ein riesiger Affe.
Dann klettert er auf das Hochhaus mit der Frau.
Viel größer als ein Gorilla, okay. So groß wie so ein Haus.
Aber habt ihr King Kong 3D gesehen? Aber egal,
ich,
glaub,
ich liebe, wie keiner von uns einen Satz beenden kann.
Ja, ich unterbreche dich auch die ganze Zeit, ne?
Und ich nicht.
Mansplaining, Womansplaining machst du. Naja, auf jeden Fall weiß ich besser Bescheid, denn ich bin ein Mann.
Was
ich habe
ist
King Kong gesehen. Da kamen so Peniswürmer und haben die Leute gegessen.
Was?
Und dann bin ich aus dem Kino gegangen damals.
Was sind
meiner damaligen
beschnitten
Freundin.
Oder unbeschnitten?
Nee, die hatten Vorhaut. In der Vorhaut haben sie. Also es waren so Würmer aus dem Sumpf, die sahen aus Penis. Jack Black hat damit gespielt.
Als Penisbogen?
Nee, Jack Black, einfach so als geiler Dude, der ist ja immer geil. Und der Film war echt scheiße. Bin ich aus dem Kino gegangen. Eins der wenigen Male in meinem Leben.
Würde ich nie machen.
Ich war schon oft.
Ich bin zu nie aus dem Kino gegangen.
Ich bin viel zu geizig. Ich denke, ich habe 20 Euro für diese Scheiße bezahlt.
Ja.
Ich gehe jetzt nicht.
Wow. Ja, mein guter Freund Edgar Wasser hat mich öfter genötigt, aus dem Kino zu gehen. Mit dem bin ich sehr oft ins Kino. Und wenn der Film kacke war, hat er immer so gesagt, ich gehe jetzt. Und dann bin ich immer mitgegangen.
Oh, ich bin einmal aus dem Kino. Die Story ist mir letztens erst wieder eingefallen. Ich glaube, das war mein erstes Date ever. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Typen beim Kinderchor kennengelernt. Und der hat mich dann erstmal zu sich nach Hause eingeladen. Und dann wollten wir zusammen ins Kino gehen. Und der wusste, ich habe ganz dolle Angst damals gehabt vor Schlangen. Also ich finde die immer noch nicht geil, aber jetzt habe ich keine Phobie so. Aber ich fand die früher scheiße. Und der hatte Schlangen zu Hause. Und dann hat er die mir so gezeigt in ihrem Terrarium. Und dann hat er...
Er hat nicht eine mit ins Kino genommen.
Nee, aber das wäre lustig.
Wäre so hart, wenn sie.
Fass mal in meinen Schoß.
Oh Gott.
Oh Gott. Nee, der hat mir.
Kinderchor klingt so, als wäre die 7 gewesen.
Nee, wir waren vielleicht.
Du warst
so,
aber schon so 20.
Ich glaube, ich war so. Wir waren vielleicht so 12 oder. Ja, 12, glaube ich.
Okay.
Genau wie 12, als die App rausgekommen ist. Von der Und der hat mir dann halt einfach eine Schlange auf den Rücken gelegt, als ich mich gerade umgedreht habe.
Nett von ihm, wo er doch wusste, du hast eine Phobie.
Ja, voll.
Also, ist er noch dein Freund?
Natürlich.
Cool.
Aber danach war der noch im Kino. Danach waren wir im Kino. Ich weiß noch, ich war sowas von empört, dass er mich nicht eingeladen hat. Ich habe das einfach nicht verstanden. Ich war so...
Du warst noch nicht so emanzipiert mit 12.
Genau.
Ja. Aber finde ich okay. Er hat dich nicht eingeladen.
Er hat mich halt einfach nicht eingeladen.
Ehrenmann.
Und dann saßen wir im Kino und dann hat mich meine Mutter angerufen. 10-mal. Und ich bin dann im Kino ans Telefon gegangen, ganz leise. Und hat meine Mutter gesagt, du kommst sofort nach Hause. Ich so, Mama, der Film geht noch 30 Minuten. Sofort kommst du nach Hause. Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss jetzt gehen. Meine Mama hat angerufen. Und da hat er gesagt, okay, tschüss. Und ich so, willst du mich nicht noch zur Straßenbahnhaltestelle bringen?
Nee, ich will den Film zu Ende gucken.
Er so, der Film ist noch nicht vorbei.
Aber was war es denn für ein Film?
Warte mal. Irgendwas mit...
Snakes on a Plane.
Nee. Nee, ich habe gerade gedacht, das war irgendwas mit einem Eisbären, aber das war ein anderes, auch sehr desaströses Date. Mit jemandem, den du sogar kennst, fällt mir gerade ein. Ja, aber das erzähl
ich
dir später.
Ich liebe aber so Date-Stories. Ich hatte auch mal ein Date in der Abi-Zeit.
Ich hatte noch nie ein Date.
Macht
nur
ja
ein
nichts.
Update, nur ich auf meinem Handy.
Oh Gott.
Sorry. Okay, ja. Erzähl die Story. Ich hab
jeder muss jetzt so eine Date-Story erzählen.
Jetzt erzähl die Date-Story.
Nee, ich mach's auch ganz kurz. Ich war irgendwie, das war während ich Abi hatte und der Typ hat mich von zu Hause abgeholt und er hatte irgendwie den Mercedes seines Vaters geborgt. Und ich bin halt eingestiegen. Ich bin halt eingestiegen und er hatte so eine Rose auf dem Armaturenbrett.
Nice.
Und er wollte halt unbedingt beim Starten, dass sie so auf meinen Schoß fällt und ist halt immer so dermaßen wieder mit 100 km/h so losgeballert und die kam aber einfach nicht. Und es ist wirklich bis zum Ende so geblieben, dass er sich nicht getraut hat, die mir zu geben. Auf jeden Fall war es am Ende
so
unangenehm.
Also cool rüberkommt.
Ja, ja, genau. Das war natürlich der Plan. Er wollte, dass sie durch Beschleunigung auf meinen Schoß fällt.
Ganz
und es hat nicht geklappt. Und es war so peinlich. Ich dachte, Alter, der hat wahrscheinlich nicht mehr einen Führerschein. Das ist sehr unangenehm.
Ich habe heute keinen Führerschein.
Fakt aber, dass die Rose dann liegen geblieben ist.
Das fand ich sowieso. Hast du wirklich keinen Führerschein?
Nee.
Und du fährst tatsächlich Auto manchmal?
Nein.
Nein.
Ich fahre nicht Auto. Wie kommst du darauf, dass ich Auto fahre?
Es klingt auf dem einen Song so.
Nee, er lässt sich fahren.
Ich will doch nicht fahren. Du meinst, wo der Autounfall dann vorkommt? Hä?
Der erste Song.
Wo du das mit dem Navigationsding sagst.
Ach so, das mache ich mit dem Fahrrad.
Ach so.
Ja, stimmt wirklich. Aber das ist auch eher so eine Line. Aber ich bin auch in so eine Großstadt gezogen vor ein paar Jahren und kenne mich hier nicht aus. Navigiere mich manchmal im Fahrrad. Ich habe keinen Führerschein.
Ach so.
Ich bin nicht so. Ich habe ganz viel so Männlichkeitsstatussymbole gar nicht. Ich hatte noch nie einen Führerschein. Ich habe überhaupt keinen Plan von Autos.
Noch nie ein Date.
Und ich hatte noch nie ein Date, außer ein Update. Wird das zweite Mal gemacht. Er wird immer besser. Und ich hatte mal ein Date. Ich hatte wenig Dates, weil ich eigentlich so immer schon hässlich war. Nein, weil ich immer eine Beziehung hatte. Und auf jeden Fall hatte ich einmal ein Date.
Warte mal kurz.
Was?
Warte kurz.
Okay, ich springe zu viel.
Man kann
Thema,
doch auf gar keinen Fall in eine Beziehung gehen, ohne dass man gedatet hat.
Ja, aber die Date-Geschichten sind ja langweilig, weil sie erfolgreich waren. Ich muss also eine nicht so geile Date-Geschichte erzählen. Ich hatte auf jeden Fall mal ein Date und das war super unangenehm, weil ich war mit irgendeinem Mädchen auf einem Konzert. Das war auch irgendein Hip-Hop-Konzert. Ich weiß aber nicht mehr genau.
Wie alt war sie denn?
Ich glaube, wir waren so... 18 oder
dann war
so
sie kein Mädchen mehr.
Ich war auch noch ein Junge. Ich war noch kein Mann. Vielleicht war sie schon eine Frau, aber ich war noch nicht so weit. Ich war noch keine Frau. Auf jeden Fall
haben
die Stempel gefälscht, glaube ich.
Und sie 31.
Was ist das?
Und es war Sommer. Was? Peter Maffay? Es war Sommer? Das allererste Mal.
Ich habe bei so Trash-Sachen, wie ich ihn einfach gerade Trash genannt habe, habe ich echt krasse Bildungslücken.
Wow. Du kennst ihn auch nicht, Josi?
Den Song?
Es war Sommer und sie 31. Es war Sommer, das allererste Mal.
Ich war 17 und sie 31. Was? Nee, wie alt war er?
Ja, oder 15 oder sowas. Ich weiß nicht mehr.
Das wäre illegal.
Ja, war auch. Also der Song ist auf jeden Fall illegal. In dem Song, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles okay, die Geschichte ist erbärmlich und es ging nichts. Wir waren auf Konzerten, am Ende habe ich sie nach Hause gebracht. Ich war mega gentlemanmäßig, nicht so wie die Dudes von euch, die mit der Karre und der dich dann nicht aus dem Kino ausgemacht hat. Ich war voll nett. Und am Ende, ich dachte halt die ganze Zeit, das ist ein Date, aber ich glaube, es war gar kein Date. Oh. Gott, das ist so erbärmlich, die Geschichte. Am Ende wollte ich sie so küssen und sie hat sich den Kopf weggetan.
Oh nein! Und das ist so gemein.
Wie habe ich das erzählt?
Aua. Wir können das doch rausschneiden, aber das ist allen okay. Schon passiert, oder?
Ich finde es okay. Wir sollten
ich finde es auch okay.
Naja, und vor allen Dingen sollte es ja jedem gestattet sein, wenn man keinen Bock hat, seinen Kopf wegzuziehen. Also.
Was? Ja, natürlich, natürlich. Aber ich war ja der. Also
er hat es einfach falsch gelesen.
Es war gar kein Date. Oder sie hat in dem Abend entschieden, nee, doch nicht. Also eins von beiden. Ich habe sie nie gefragt, ehrlich gesagt. Ich möchte an der Stelle noch sagen, dass ich natürlich unglaublich viel Frauen hatte wie jeder Rapper und überhaupt gar keinen Komplex mehr, was die Sache angeht. So. Leute.
Abweisung ist immer eklig. Einfach.
Ja, das war krass. Ich weiß auch gar nicht, wie alt wir waren, aber ist doch egal. Jedenfalls sie den Kopf weggezogen. Eigentlich eine grandiose Geschichte.
War es Sommer? Hab
ich noch nie erzählt.
Und sie 31?
Es war Sommer und sie war 31. Sie war ein 31er, hat sich danach auch rausgestellt.
Oh shit. Okay, wollen wir in den nächsten Musikblock?
Bitte.
Bitte? Du hast dir immer noch keine Musik gewünscht.
Oh shit, ja, ich sollte Musik mitbringen. Ja?
Der nächste Block ist komplett von dir.
Ja, dann lese ich den auch erstmal vor. Wir hören was vom neuen Flume-Mixtape. This is Flume. Flume, auch einer meiner Lieblingsproduzenten. Einfach muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Er ist unter anderem für diesen Hit verantwortlich, Lovesick, wo A$AP Rocky ja dann noch später draufgekommen ist mit seinem Rap. Der hat ein Mixtape gemacht, das finde ich musikalisch extrem krass. Es ist halt unheimlich experimentell geworden. Man hört sich nicht so einfach rein, aber ich möchte jedem ans Herz legen, es wenigstens zu versuchen. Und der Song ist featuring Slow Tie. Und dann hören wir noch Fat, einen jungen Rapper aus Kapstadt, auch mit einem heftig progressiven Song. Lights Out heißt der. Und wenn ihr noch was auf die Playlist packen wollt, dann jetzt. Oder wir hören uns gleich wieder.
Bis gleich.
Jetzt.
Klingt schon ganz schön scheiße, ne, was wir machen.
Ja. Voll. Das ist Rap 2019.
Sorry, wenn hier eine Gitarre steht, dann das mache ich irgendwie auch.
Jetzt, wo du gerade sagst, Rap 2019, auf deinem Album sprichst du davon, dass du absoluter über Beatles-Fan warst. Ja. Und vorhin hast du gesagt, dass du aber auch Rap sozialisiert bist. Wie hat das stattgefunden? Wie kam der Kontakt zustande?
Das hat sich quasi genau abgelöst. Also ich habe das erzähle ich da ja auch. Ich habe es halt so in meiner Kindheit so obsessiv die Beatles gehört und irgendwann kam Rap in Form von so erst ein bisschen Fanta 4, aber das habe ich noch gar nicht so gecheckt. Das war wirklich so die da im Radio, also wirklich totales Klischee. Aber ich hatte halt keinen Zugang über Leute oder so.
Ja.
Dann kam Tic-Tac-Toe. Fand ich überkrass.
Ich liebe halt die Pressekonferenz.
Wenn du eine richtige Freundin wärst, würdest du das auch nicht machen.
Aber ich habe wirklich damals, so da war ich so, weiß ich nicht, 12 oder so. Und da kam, glaube ich, das erste Album.
Jetzt kommen die drin wieder auf Knopfdruck.
Ja, aber da war ich auch schon raus. Und das, ja, aber ich war halt wirklich Fan. Also diese,
wir alle.
Trauriges Ende. Warst du wirklich auch Fan von der Musik oder nur so ironisch
Alter,
von der Pressekonferenz?
Okay, gut. Wie soll ich mit 10 irgendeine Musik ironisch gut gefunden haben.
Nee, ich meine, ob du dann später nur die Pressekonferenz abgefeiert hast. Hätte ja sein können. Ja. Aber ich war auch krasser Fan auf jeden Fall. Und dann kam dann irgendwann, so auch über meinen großen Bruder und so, kam dann so diese Real-Deutschrap-Welle. Das habe ich am Anfang natürlich gar nicht unterschieden. War mir auch egal. Aber dann kam dieses wichtige Jahr 1999. Da war ich dann ein bisschen älter. Und dann kamen diese ganzen Alben, auch das Jahr davor und so, Bambule und Roller mit Hip-Hop, all diese Platten. Ich bin, glaube ich, so diese erste Generation von Leuten, die so alles gehört haben. Also so, ich war dann auch sofort auf MOR. Ami-Rap kam auch relativ früh dazu über Wu-Tang so in der Schule. Wobei ich die erst voll kacke fand, weil die ganzen Leute, die mich gehauen haben, haben das gehört. Und deswegen fand ich es per se scheiße und war so Deutschrap-Kiddie und habe später erst gecheckt, dass es voll geil ist und auch miteinander zu tun hat. Die Gitarre schlägt die ganze Zeit an, ich sollte sie mal...
Kein Problem, es gibt einfach diesen total authentisch kredibilen Musiker-Background-Sound. Aber beim Thema Beatles hast du ja eine auch große, nicht nur mit einem Song auf deinem Album, eine große Brücke geschlagen mit deinem Cover. Erzähl uns doch von deinem wunderbaren Cover übrigens.
Ja, das hat Klaus Voormann gemacht. Viele Leute haben direkt krass reagiert, weil er natürlich eine Legende ist und viele kennen, die, falls ihn jemand nicht kennt, das ist der Typ, der das Cover Revolver von den Beatles gemacht hat, 1966, und der hat aber auch noch viel mehr gemacht, also genau, ich habe den einfach angeschrieben, der hat einfach geantwortet und dann habe ich ihn besucht. So.
Wo?
Der wohnt am Starnberger See, also in Bayern, das ist in der Nähe von München.
Ah, okay.
Und das ist ja meine Heimatstadt und ich hatte dann auch ein Gig, diese Tour mit The Streets, mit Mike Skinner, und endete in München und dann bin ich am nächsten Tag zu Klaus Voormann gefahren mit der S-Bahn und er hat mich dann später auch zurückgefahren zum Bahnhof.
Das ist süß. Hattet ihr auch eine Schlange um den Hals gelegt?
Nee, aber wir sind durch den Wald spaziert.
What? Sounds like the best love story ever.
Ich muss auch wirklich sagen, das ist schon so der beeindruckendste Mensch, den ich in meinem Leben bisher getroffen habe.
Wow.
Weil er halt nicht nur...
Nach Mike Skinner wahrscheinlich.
Nee, schon vor Mike Skinner, ehrlich gesagt. Er ist auch krasser. Also er ist, was sein Leben angeht, krasser und aber dazu der Umgang damit. Weil er ist halt nicht so ein narzisstischer Frontmann-Künstler, sondern halt ein Mann aus dem, eher so aus dem Hintergrund. Oder er hat ein Album rausgebracht vor 10 Jahren. Das ist eigentlich das einzige Klaus Voormann-Album, was es so gibt. Da war er auch schon 71 und das heißt A Sideman's Journey. Das sagt es eigentlich ganz gut. Er ist halt so ein Sideman. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe ihn dann halt nochmal recherchiert, bevor ich ihn besucht habe, und konnte es halt gar nicht fassen, weil ich wusste, er ist auch Musiker, er ist Bassist und so, aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß das war. Und also der Typ hat hunderte Cover gestaltet, auch nicht nur für so kleine Acts, auch nach den Beatles noch für allem, für Turbo Negro, für Mando Diao, hunderte Acts, auch große Acts und alle möglichen Leute. Und der war aber eben auch als Musiker unglaublich krass am Start. Der war halt Bassist oder ist Bassist und war halt in seiner aktiven Zeit. Nach der Trennung der Beatles hatte er mit John Lennon gespielt, mit Ringo, mit George Harrison und dann aber eben auch mit Eric Clapton in der Band. Der war ein Manfred Mann in der Band, festes Mitglied. Der war mit Lou Reed in der Band, hat auch Alben gespielt von Lou Reed. Der war mit B.B. King in der B.B. King Band auf Tour und so. Also nur so mit den krassesten Leuten der Welt, die es halt so gab, einfach in der Musikgeschichte, so die besten Gitarristen der Welt. Und ich spaziere so mit dem durch den Wald und frage den dann so, ja, mit B.B. King hast du auch gespielt? Und er sagt halt dann so, also das ist so, das hat sich für mich so surreal angefühlt. Dann sagt er halt so ein Typ, ja, toller Gitarrist. Denkst du jetzt, ja, klar, B.B. King, toller Gitarrist, klar.
Aber hast du ihm auch Musik von dir gezeigt?
Ja.
Und klar. Was hat er dazu gesagt?
Fand er ganz cool. Der hat auch den Anschluss nicht verloren oder so. Der war, wir sind da durch den Wald gegangen, da meinte er so, ah ja, Childish Gambino hat ja den Grammy jetzt bekommen, fand ich voll geil. Irgendwie so in seinen eigenen Worten, aber der hat, ne, und der hat selber auch einen Grammy. So,
oh, wow.
Also glaube ich zumindest.
Ja, er hat den Grammy hat für das Cover bekommen.
Genau. Und guckte halt noch die Grammys und fand den Echo so kacke, hat ihn ja auch zurückgegeben. Hat er mir auch erklärt, aber nicht nur wegen Farid Bang, meinte er. Hat ihn auch richtig ausgesprochen. Also er ist, was ich damit sagen will, ist, er ist nicht so ein alter Dude, der keinen Plan hat. So, er ist 81, aber mega fit, körperlich und geistig und voll am Start und mega beeindruckende Person. Dann kam er in den 80ern zurück nach Deutschland, nach seiner ganzen Karriere in den USA und so. Und dann hat er erstmal die Band Trio produziert und den Song Da 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 produziert.
Was ist das?
Das ist so der wahrscheinlich bekannteste Song. Ist das Neue Deutsche Welle? Aus dem, was man so dann Neue Deutsche Welle genannt hat.
Ah, okay.
Den kennst du auch. Du weißt es jetzt gerade noch nicht.
Ah, okay.
Auf jeden Fall habe ich ihm dann nochmal geschrieben, weil so, ey, wenn du das machen willst, fängst du voll krass. Und er so, ey, voll gerne.
Krass. Klar. Nice.
Also,
und warum?
Habe ihm auch 10 Mark dafür gegeben, aber. ja.
Auf dem Revolver-Cover sind die Augen von den Beatles so ganz markant eigentlich.
Ja, das ist ja so collagenmäßig. Ich glaube, die Augen sind weiß, also glaube ich Fotos. Also da sind auf dem Revolver-Cover sind ja auch ganz viele Fotoelemente drauf. Das ist ja bei mir nicht so. Obwohl der Pulli ist ein Foto bei mir.
Ah, okay. Ich habe mich halt gefragt, ob du, weil du möglicherweise diese Augen nicht so mochtest, eben dir eine Brille hast aufsetzen lassen auf dein Cover.
Nee, das hat er entschieden. Also man muss dazu sagen, absurderweise, dass es so der krasseste Mensch ist, der mein Cover gemacht hat, war das trotzdem das Cover-Artwork, bei dem ich, glaube ich, am meisten involviert war bisher.
Ah, okay.
Also wirklich diese ganzen Kleinigkeiten, die da zu sehen sind. Wir sind uns alles durchgegangen, wir haben jeden Tag telefoniert und so. Mhm. Und es gab zwei Anläufe von ihm, so ganz grobe Ideen, wo er noch nicht viel gemacht hatte, die ich auch einfach nicht so mega gefühlt habe. Und das hat er gemerkt und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, ich mache mal was Neues. Also nice. Der war sich da auch nicht zu schade dafür.
Ja, das ist
war,
geil.
War sie ein sehr guter Dienstleister, trotz diesem unglaublichen Fame, den der Mann hat und so. Und dann kamen wir dazu und ich habe ihm ganz viele Fotos von mir geschickt und er fand das Foto, auf dem diese Zeichnung basiert, fand er voll geil mit der Brille und hat gesagt, lass es mit der Brille machen. Ah. Und davor gab es noch andere Sachen und ich fand es dann irgendwie voll geil, dass wir das mit der Brille genommen haben.
Ja, nice.
Und genau. Und man Vorreta hat dann, DJ Vorreta, mein DJ und auch oft Grafiker gewesen beim SAE und auch bei mir schon bei anderen Covern, der hat dann mit mir zusammen so diese Gläser, dieser, also eher, mehr er, aber so mit meinem Input auch.
Ach so. Und, in deine Haare sind Bäume? Ist das, das Äste?
Sind das Schlangen?
Das sind einfach Haare. Ach aber so, wenn du willst, sind es auch Schlangen, lange. Die ich dir auf die
ich Schulter dachte, lege. Ich dachte, es wären so verästete Bäume und da sitzt zum Beispiel ein kleines Katzenbärchen drin.
Ja, das stimmt. Das,
das ist dein Lieblingstier,
so
oder?
Aus. Das kann man schon so. Das ist mein Lieblingstier.
Der Katzenbär? Was macht der so?
Der chillt ganz viel in so Bäumen und isst Bambus. Auf Englisch heißt der auch Red Panda.
Wo wohnt der?
Irgendwo in China.
Ah.
Und auch im Tierpark in Berlin. da gibt es zwei.
Bist du deshalb nach Berlin gezogen?
Ich glaube, in München gibt es, weiß ich gar nicht. Es gibt ein paar Tierparks. Ich bin nur deshalb nach Berlin gezogen. Nicht, weil es so eine coole Stadt ist und weil man als Rapper hier mehr Chancen hat. nee, das deswegen echt nicht. Ja, der ist süß, ne?
Ja, sehr. Auch, aber erzähl, ich würde schon gerne mehr über den Katzenbären erfahren.
Der chillt halt ganz viel auf so Ästen rum, macht nicht so viel, ist mega cute. Ich habe mal so eine Doku über den geguckt und dann, ich glaube Arthur oder so, und da hat der Sprecher am Anfang gesagt, das schönste Säugetier der Welt. Fand ich mega.
Du so, übernehme ich. So,
hä? Das bin zwar ich, aber Leute, nein. Das stimmt, das ist einfach unfassbar cute, dieses Tier, Leute. Und das ist auch nicht so, das ist jetzt nicht so ein Trendtier bisher, wie irgendwie der Shiba Inu oder so.
Wärst du dieses Tier, wenn du ein Tier wärst?
Ja. Ich glaube, vielleicht schon. Oder halt so ein Erdmulch oder so irgendwas.
Und du, Josi?
Hässliches. Ich wäre safe das Capybara.
Was?
Das Capybara.
Das klingt wie das Capitalbra.
Sorry. Das ist, ich weiß auch
das
nicht. Ich
muss und man muss echt die Leute ein bisschen Capybara mehr dafür sensibilisieren. Für es ist das größte Nagetier der Welt.
Ich google es hier.
Ich sage mal, es ist das schönste Nagetier der Welt. Es ist unheimlich freundlich.
Guck mal.
Ich habe nämlich eine Patenschaft.
Oh, ich kenne das. Großartig.
Es ist, Jan Böhmermann hat ein Lied darüber gemacht. Falls ihr das vielleicht verlinken wir das mal.
Yusuf war neulich in Israel und hat da so Fotos mit ihm gemacht, glaube ich.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil ich war auch dort und ich habe keins gesehen.
Und wenn Josi da war, dann bedeutet das, sie hat alle Tiere gesehen, die es in Israel gibt.
Er hat ein Capybara gesehen.
Gar kein Tier gesehen.
Nee, was er, glaube ich, gesehen hat, war Nutrias, oder?
Aus wie ein Murmeltier, nur viel größer.
Und ja gut, das könnte auch ein Capybara sein. Das ist oben so Meerschwein und unten eher so Ente.
Ich finde, das sieht aus wie ein
Das ist so freundlich! Guck doch!
Ich finde, das sieht aus wie ein Känguru im Gesicht.
Sieht auch ein bisschen aus wie Project Horseman.
Aber es hängt halt so gleichzeitig mit Alligatoren, aber auch mit Vögeln und Affen. Es ist so down mit allen Lebewesen. Ey Leute, ich habe, weil wir gerade schon bei Gitarrenmusik sind, noch ein kurzes Sample-Raten mit. Wir müssen das jetzt spielen, weil ich kann es nicht jede Sendung vorbereiten und dann wird es nicht abgefeuert.
Das ist schon
haben
hässlich.
Wir jetzt schon so wenig Zeit eigentlich?
Das Tier mit dem Musik.
Ich habe gar keine Musik vorgestellt.
Ein Block haben wir noch, da soll das alles mit rein.
Das ist genial.
Wir spielen jetzt eine Runde Sample-Raten, dann gibt es ein bisschen
was ist
Musik für euch.
Sample-Raten erklärt sich von selbst. Ich muss Sample ran.
Genau. Also hier kommt das Original-Sample.
Ah, ja. Okay.
Okay.
Es geht los.
Ich höre es kaum, es ist ein bisschen leise.
Ja, mach ich lauter.
Mal noch ein bisschen lauter, damit es das.
Oh, das geht leider nicht.
Ihr dürft nicht gucken, ihr sollt hören.
Also, ich erwarte jetzt schon eher von dir eine Antwort.
Wenn du das jetzt in so eine Richtung drängst, dann sage ich einfach, Dexter hat es gesampelt, aber ich habe keine Ahnung, was oder wo.
Ja, das ist richtig. Und es ist von Ich bin Wavy.
Ah, ja. Ja, es klingt auch wie so ein Dexter-Sample.
Es ist wirklich, wenn man irgendwie bei YouTube Sample sucht, kommt man irgendwann auf diesen Song. Es ist so, irgendwann komme ich immer wieder auf diesen Song zurück.
Das klingt aber klang auch mega nice. Fand ich auch sehr groovy.
Ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der es gesampelt hat. Und dann gibt es ja so die Producer, die dann so drunter schreiben in den Kommis, yo, wer ist hier wegen Samplesuche? Und dann alle, yo, hier ich. Und so eins ist das. Ich habe aber noch eins mitgebracht.
Running von Farside.
Jay Dilla. Also ja.
Es ist ein Jay Dilla Beat.
Richtig, und der ist auch so nice.
Ein wunderschöner. Ich liebe diesen Song.
So nice. Schön. Ja. Okay, sorry, aber vorher...
Nein, finde ich ja gut.
Ja.
Finde ich gut.
Das war glaube ich, mein
Erfolgserlebnis.
Ich glaube, das war mein erstes Hip-Hop-Konzert, Farside. Da habe ich auch ganz dolle geheult.
Aber das war wahrscheinlich... Wann war das?
Das ist gar nicht mal so lange her. Ich durfte, als ich klein, also als ich minderjährig war, durfte ich nicht auf Hip-Hop-Konzerte gehen.
Du durfst ja nicht mehr ins Kino bis zum Ende.
Stimmt. Hm. Das war auf der Jay Dilla Tribute Tour.
Ah, okay.
Genau, da waren die mit unterwegs und Dilla Jay war noch dabei und sowas. Ja, da habe ich ganz doll geweint.
Krass. Ja. Nee, habe ich nie gesehen.
Seid ihr bereit für das letzte Sample?
Yes. Scheiße.
Warte mal, Antilopen Gang. Casper, Kollega, ich rate einfach alle jetzt.
Ja, mach weiter. Es ist auch von einem, also ich habe so ein bisschen deine Produzenten damit aufgearbeitet und wollte eigentlich.
Ich habe so eine Drop im Kopf irgendwie, aber ich.
Das ist auch so ein gutes Sample.
Komm, es ist für mich voll Antilopengang, aber ich weiß nicht, was es gerade ist.
Es ist eigentlich der Zwischenpart von Chabos Wissen, wer der Bubble ist.
Fuck,
ja,
klar.
Mann!
Fahrhot.
Nicht Antilopengang, Fahrhot.
Ja.
Ja, klar. Scheiße.
Mein
Krass,
Gott,
oder?
Für Toni?
Aber das ist
doch Faust auf die gemeinsame Dummheit und Unfähigkeit.
Nein, das ist überhaupt nicht dumm. Das ist doch wie, wenn man hier so mit zu den Augen Obst isst und nicht weiß, welches es ist oder so. Man weiß
Warte
es
mal,
eigentlich.
So ein Blindenrestaurant?
Ja.
Ich auch einmal. Oh.
Ich glaube, die servieren dann nur Schlamm, weil du halt nichts siehst.
Aber alles scheiße geschmeckt.
Echt?
Nein, keine Ahnung.
Ich war mal mit Noah Becker in so einem Blindenrestaurant. Warum, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Aber das war auch der helle Teil des blinden Restaurants. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Story überhaupt erzähle.
Okay.
Ich weiß gerade nicht, wer das ist.
Noah Becker?
Das ist der Sohn von Boris Becker.
Richtig.
Krass.
Der letztens von irgendeinem AfD...
Ja, ich weiß, er wurde so genannt, wie wir es nicht machen wollen. Genau. Jens Meyer ist der, der das gesagt hat. Das ist ein richtiger... also der ist sehr rechts. Ich sage jetzt, das wird immer nur angezeigt, wie der Hurensohn. Ja.
Auch krass, dass man Hurensohn sagen darf, aber Nazi nicht.
Nee, man darf Hurensohn nicht sagen. Ich meinte nicht ihn. Man darf Hurensohn nicht sagen. Man kann
das ist komisch, ich habe so seit 2-3 Tagen, seit ich so über Dieter Bohlen in der Öffentlichkeit gesprochen habe, habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich für irgendwelche Dinge angezeigt werde, die ich in der Öffentlichkeit sage und bin so ganz vorsichtig. So müssen sich Leute fühlen, die Angst haben, politically incorrecte Dinge zu sagen.
Ja. Ich suche die ganze Zeit nebenbei den Antilopen-Song, der auch so klingt, aber ist jetzt auch egal.
Wenn du den findest, packen wir den auf die Playlist. Sonst gerne andere Songs, die du mitgebracht hast für uns.
Ja.
Ja.
Ja. Leg los.
Zwei Songs sollte ich mitbringen, ne?
Ja. Plus, minus zwei.
Ein Song von King Krule, den kennt ihr wahrscheinlich.
Liebe.
Genau, auch so ein bisschen mein Lieblingskünstler. Und ich würde gerne vom ersten richtigen Album, das da hieß 6 Feet Beneath the Moon, den Song Neptune Estate hören. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Und einfach mal anhören.
Und jetzt musst du dir aber auch gleich noch einen zweiten Song wünschen. Ja. Okay. Wir sind schon beim letzten Block.
Okay, dann hören wir jetzt einen Song von dem Künstler Daniel Johnston. Den habe ich vor kurzem erst für mich entdeckt, obwohl den andere Leute schon ganz lange kennen. Das ist so ein... Ich glaube, das nennt man Lo-Fi. Man könnte ganz viel zu dem erzählen. Der war in den 90ern so kurz vorm Durchbruch, beziehungsweise viele hätten gedacht, boah, der ist krass, der ist so ein Mann und er macht aber, spielt alle Instrumente total Lo-Fi, nimmt die mit dem Kassettenrekorder auf und hat aber so die großen Melodien der Beatles in sich und Kurt Cobain war Fan und wer alles noch so. Und dann wurde er aber leider verrückt. Das ist die kurze Fassung, gibt auch... einen unglaublich tollen Dokumentarfilm über ihn, der heißt The Devil and Daniel Johnston. Und ich schließe auf den und komme seitdem nicht mehr von dem los und rede jetzt nur noch, weil ich hier noch gar nicht entschieden habe, welchen Song wir hören. Ich würde sagen, wir hören einfach einen sehr bekannt, genau, Daniel Johnston danach, also nach dem Cruel Dennis Jan mit dem Song The Story of an Artist.
Sehr traurige Songs hast du damit gebracht.
Ja, aber schön.
Bist du so ein Kind von Traurigkeit?
Ich bin ja mal so Mann, würde ich sagen.
Aber dein Album ist eher so mal immer so traurig, Mann.
Habt ihr ja vorhin schon so angesagt, ich empfinde es gar nicht so, aber es ist.
Ich empfinde es auch nicht so. Ah.
Sorry, sag du was.
Nee, gar nicht. Ich finde nur nicht, dass du denkst oder dass die Leute denken, du bringst so ein Emo-Album raus.
Genau,
nee, das ist nicht. Weil ich finde es auch gar nicht traurig. Es ist so ein Ist-Zustand deiner Arbeitsweise und deines in Würde Alterns und einfach so.
Oder auch in Unwürde, generell Unwürde leben.
Ich finde, weil du gerade gesagt hast, es ist auch lustig. Es ist übelst lustig, aber es ist halt, weil es traurig ist. Es ist wie eine Tragödie.
Ich finde, für mich war ganz lang die Überschrift, tragikomisch. Also Tragikomödie. Und da habe ich auch ganz lange versucht, das irgendwie in einen Titel reinzubringen. Das hat aber nicht gut geklappt.
Aber es ist nicht.
Deswegen hat es doch, genau. Und deswegen finde ich, passt auch Andorra nochmal gut, weil das irgendwie. Wobei Andorra einfach keine Komödie ist. Also
aber,
ein Stück, aber naja.
Aber eine Tragödie ist doch immer auch eine Komödie. In einer Tragödie. Scheiße. In einer Tragödie ist immer ein Teil Komödie mit drin.
Ja, ich glaube, ich habe vor vielen Jahren, was habe ich da gerappt? Jetzt weiß ich die Zeile nicht mehr. Irgendwas mit von oben betrachtet, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit, ja, also das Ähnliche, was du gerade gesagt hast, nur noch dümmer. Nee, du warst gar nicht dumm. Jetzt, ich verstricke mich immer mehr. Ja, es ist auf jeden Fall
das ist, weil die gleiche
komisch.
Luft, die
glaube,
wir die ganze Zeit atmen, auch die Luft ist, die wir ausgeatmet haben und jetzt
Raum
wieder einatmen.
Hier. Genau, wie wenn man in so einem Luftballon die ganze Zeit ein- und ausatmet.
Ja, nice.
Nur zu dritt.
Das hasse ich ja, ne? Also, wenn man so kuschelt. Und dann atmet man so die Luft der anderen Person.
Ich kenne nicht.
Und ich finde das so schlimm. Geil. Und ich habe letztens so ein Video gesehen. Kennt ihr das, wo so Leute sich auf Stühlen gegenüber sitzen auf YouTube und dann irgendwie miteinander irgendwelche tiefgründigen Gespräche führen? Keine Ahnung.
Fremde, ich hasse solche Videos.
Ah, okay.
Die anfangen zu weinen. Ja, nee, erzähl.
Das war auf jeden Fall ein Paar und die sollten sich irgendwelche bestimmten Fragen stellen, keine Ahnung. Und dann fragt der Mann die Frau halt so, ja, was ist das Komischste, was du an mir liebst? Und sie so, ich liebe es, deinen Atem zu atmen.
Dann hat er sie verlassen. Dann ist er aufgestanden und weggegangen.
Nee, er hat so gesagt, ja, das ist, I noticed.
Oh Gott.
Aber die haben sich dabei
aber vielleicht hat er einfach so richtig geilen Atem.
Nee, ich glaube, die haben sich auch mega krass verliebt dabei angeguckt. Ich dachte mir einfach nur in dem Moment, wow, it's like, I'm never gonna know love like this.
I don't wanna have this on YouTube. Also, okay.
Ah, shit. Wir gehen jetzt über zu unserem letzten Block. Wir gehen zu Deutschrap. Wir haben Fat Tony mit die anderen, der einzigen Single, die momentan draußen ist, während wir die Sendung aufnehmen. Yeah. Und dann haben wir noch Butterflies von Ebbo. Den hat sie
Shoutout
zum
Ebbo.
Aufzeichnungsdatum vor 2 Tagen released und ich fand den sehr, sehr nice. Und ich glaube tatsächlich, es gibt keine krassere R&B-Hook-Schreiberin in Deutschland gerade. Ich finde das so geil. Alles, was sie macht, ist so vibey und also jeder Hook bin ich so, girl.
Ja, ich finde es auch krass. Also so, das Wetter war ja auch so eine krasse Hook.
Ja,
das hat mich
jetzt
auch daran erinnert,
voll.
Dass es so vom Niveau der Hook kommt es so an das Wetter ran. Das fand ich geil, auch bei der neuen Single, ja.
Absolut. Okay, gut, dann hören wir jetzt mal rein und hören uns gleich wieder.
Nee, warte mal, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, Fett Toni, vielen
tschüss,
Dank, dass du
was?
Da warst.
Okay, jetzt ist vorbei. Oh Gott,
wir müssen uns schon verabschieden.
Alles so schnell.
Das stimmt.
Vielen Dank für die Einladung und dann bis zum nächsten
danke,
Mal.
Danke, dass du da
irgendwann.
Warst. Danke, dass wir dein Album schon hören durften.
Ja.
Jetzt, wir wünschen dir krass viel Erfolg.
Gute Besserung. Nein,
auch.
Ja, damit du dir endlos viele Kogi-Sweater davon. Heißt das überhaupt so?
Kogi-Sweater, ja. Kogi-Sweater. Ist eine andere Marke. Aber ist doch egal. Ich esse jetzt so einen Keks gegen Ende.
Endlich. Aber musst du ins Wasser auch reintitschen, weil sonst knusperst du.
Lecker.
Tschüss.
Ciao.
Deine Homegirls.